So, herzlich willkommen zu einer neuen E-Commerce-Geflüster-Folge. Heute endlich mal wieder mit einer externen Folge. Und zwar mit dem lieben Michael Singer. Man kann so ein bisschen sagen, der Beurer D2C-Experte. Man kann so ein bisschen sagen, auf der grünen Wiese Beurer D2C international aufgebaut. Deswegen krasse, krasse Buzzwords. Und ich glaube, eine sehr spannende Folge. Herzlich willkommen zum Podcast, Michael.
Hallo Adrian, vielen Dank, dass ich da sein darf für die Einladung, vor allem nach so langer Zeit wieder. Ich bin gespannt.
Gerne. Gerne. Ja, wie gesagt, ich freue mich drauf. Das Konzept ist ja wie folgt, dass wir unsere Weekly News haben und heute 25 bis 30 Minuten einmal in Richtung E-Commerce gehen, in Richtung D2C gehen und da spannende Infos und Insights mitnehmen. Spannende Infos und Insights mitnehmen ist ein gutes Stichwort. Und zwar haben wir heute mit Beurer, würde ich sagen, eine sehr, sehr spannende Firma mit dabei und vor allem auch mit Michael, der da die letzten 4,5 Jahre was Großes und was Spannendes auch aufgebaut hat, eine tolle Story im Background. Michael, willst du uns mal kurz abholen, was die letzten 4,5 Jahre so abging?
Gerne. Im Grunde kannst du dir so vorstellen, ich wurde geholt, um für Beurer D2C auf der grünen Wiese aufzubauen. Als ich gekommen bin, gab es effektiv nichts, weder passende Systeme noch eine Infrastruktur oder Teams dafür. Beurer hat zu dem Zeitpunkt D2C komplett an einen Dienstleister ausgelagert und der Wunsch war halt, ich solle innerhalb von 2 Jahren die 4 wichtigsten Länder mit einem gewissen Budget umsetzen, wieder in-house holen und dann das Ganze auch expandieren. Das hat dann so weit expandiert, dass mittlerweile 11 Länder live sind, die 2 Kernmarken mit eigenen Shops live sind und neben den Ländern natürlich auch Marktplätze angebunden sind.
Verstehe. Wenn wir Richtung den 11 Länder schauen und Richtung Marktplätze, wird mich natürlich interessieren, was ging die letzten 4,5 Jahre so richtig ab? Also was ging durch die Decke? Was waren aber auch für dich so Learnings, wo du sagst, guck mal, da sind wir auch großartig mit Anführungsstrichen auf die Fresse geflogen. Warum? Weil im E-Commerce-Geflüster geht es ja auch ein bisschen darum, dass wenn nicht nur die Sonnenseiten aufdeckt, sondern gerne auch mal die Schattenseiten in Richtung Fuck-Ups. Und ich glaube, Fuck-Ups, da kannst du wahrscheinlich auch ein großes oder ein Lied davon singen. Hol uns mal gerne ab wie gesagt, zu den letzten 4,5 Jahren und vor allem erstmal zur Länderentwicklung. Lass uns da reingehen. Das heißt, Thema Länder, du hast gerade 4 angesprochen, da ging es Richtung 11. Wie war da die Entwicklung auf Länderebene?
Wir haben ganz unbedarft begonnen. Wir haben einfach gesagt, okay, wir wollen Deutschland, Italien, Österreich mit Frankreich live haben. Und haben dann mehr oder minder gewürfelt und gesagt, okay, in Frankreich haben wir noch gar nichts, da können wir nicht großartig viel verlieren. Lass uns mit Frankreich starten. Wenn es heute jemand überlegt, macht's nicht. Bitte nicht Frankreich als erstes Land. Frankreich ist einfach super komplex. Das war auch das größte Learning, was wir hatten. Die ganzen Recycling-Regeln, die ganzen Ausweisungsregeln, Rechnungssonderstellungen und ähnliches. Frankreich ist als Land eine echte Herausforderung. Darf man nicht unterschätzen. Und was man auch einfach wissen muss von A bis Z, Franzosen möchten französischen Kundenservice, möchten französischen Content. Und man muss sehr genau darauf achten dort, ansonsten kann man sich viel verscherzen. Nach Frankreich ging es dann weiter, ich glaube mit Benelux. Also wir haben es geändert, wie du gerade hörst. Benelux war dankbar. Also war eine sehr dankbare Region, weil es einfach sehr, sehr schnell ging. Wir haben, ich glaube, innerhalb von 2 Monaten nach dem Launch von Frankreich ging das nächste Paket schon live. Danach ging es weiter in Polen. Das heißt, auch das haben wir dann wiederum umgestellt in der Reihenfolge. Danach kam Italien, Deutschland, Österreich, UK kam zwischenzeitlich mal. Ich habe noch zum Schluss die Schweiz vorbereitet, Spanien vorbereitet, so dass eigentlich das Setup dafür da ist, dass man auch noch weiter expandieren kann.
Okay, sehr, sehr spannend, vor allem auch, wie ihr da vorgegangen seid bezüglich den Ländern. Wenn wir nochmal eins kurz zurückgehen, das wollten wir eigentlich in den Anfang einbauen. Beurer ist, würde ich sagen, 95% der Leuten ein Begriff. Ich habe tatsächlich daheim auch ein Tänzgerät für meine Achillessehne, deswegen auch schon lange, lange, lange Kunde. Hol uns vielleicht mal kurz ab, was macht Beurer Und wo ist vor allem auch Beurer bekannt im Bereich Branding? Weil klar, im deutschen Mittelstand, in Deutschland wahrscheinlich sehr, 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 sehr bekannt, ist es in den anderen Ländern auch. Deswegen gerne kurz ein paar Sätze zu Beurer, als auch die Markenstärke außerhalb, wie es da aussieht.
Grundsätzlich, Beurer ist ein familiengeführtes und immer noch familieninhabergeführtes Unternehmen, 1919 gegründet. Angefangen hat Beurer mit schmiegsame Wärme, also wir nennen das heute immer noch so. Bedeutet, es war Wärmeprodukte wie Heizkissen, Heizdecken und ähnliches. Mittlerweile hat sich das Ganze diversifiziert, dass da Gesundheit mit dazu gekommen ist, Blutdruckmessgeräte, Diabetesmesser und ähnliches, also Blutzuckermesser, Fieberthermometer. Wir haben einen Wellnessbereich, also ich würde es mal Wellness nennen, aus Massagegun, Sport, Tens, EMS-Geräten. Also einen kompletten Reigen, der ineinander eigentlich ganz gut geschlossen zusammenpasst. Beurer ist weltweit aufgestellt. Ich müsste jetzt lügen, 2000 Mitarbeiter in etwa. Und meines Wissens nach auf allen Kontinenten vertreten. Teilweise mit eigenen Firmen, teilweise mit Distributoren. Von der Markenbekanntheit, ich glaube, die größte Durchdringung haben wir wirklich im süddeutschen Raum, einfach da, wo der Ursprung ist. In anderen Ländern hat Beurer sicherlich noch sehr viel Potenzial, in der Markenbekanntheit aufzuholen. Ich glaube, von den bekanntesten Themen oder bekanntesten Geräten dürften es wirklich die Heizdecken sein. Vielleicht auch der Insektenstichheiler, nachdem für beide auch öfters mal eine TV-Kampagne gelaufen ist, denke ich mal, dürfte da die Bekanntheitsgrade oder die Bekanntheitsdurchdringung am höchsten sein.
Okay. Ich glaube, somit ist so ein bisschen das Grundkonzept Beurer verstanden. 11 Länder ebenfalls verstanden. Lass uns gern Richtung deine Arbeit schauen. 4,5 Jahre, spannende Phase und spannende Jahre hinter uns. Wenn wir die Marktplätze uns anschauen, wie seid ihr da vorgegangen? Was hat funktioniert? Was hat bei euch nicht funktioniert?
Meinst du jetzt global oder für Marktplätze per se?
Marktplätze per se und dann nochmal runtergebrochen auf die verschiedenen Länder.
Grundsätzlich war für uns die Thematik, dass Marktplätze für uns zu Beginn kein einfaches Thema waren. Warum? Mhm. Aufgrund der technischen Voraussetzungen, der technischen Systeme, die da sind. Also das ist, glaube ich, für viele Unternehmen im Mittelstand erstmal wirklich der Milestone, der erreicht werden muss. Also saubere Produktdaten haben, die man an einem Marktplatz übermitteln kann. Und dazu kommt auch immer die strategische Überlegung, auf welchen Marktplatz muss ich in welchem Land eigentlich gehen. Bei uns war es zum Beispiel so, für Deutschland, glaube ich, kann jeder bestätigen, Amazon. Aber in den Niederlanden ist nicht zwingend Amazon der Erste, sondern wir haben zum Beispiel Bol als Ersten genommen. In Frankreich war die Diskussion, okay, ist es wirklich Amazon oder ist es vielleicht Cdiscount? Jetzt haben wir ja gehört schon, dass Amazon auch in die Schweiz geht. Für uns ist aber Galaxus dort viel, viel wichtiger. Und man muss halt immer überlegen, Amazon ist natürlich der Name, die größte Durchdringung, aber in jedem Land ist es anders und darauf muss man wirklich eingehen. Polen vielleicht noch als Anmerkung, Allegro. Also sprich, zum einen Produktdaten, zum anderen auf den Markt, auf das Land eingehen, dass jeder Marktplatz dort anders sein kann. Und dann kommt der dritte Punkt dazu, nicht nur jeder Marktplatz in jedem Land kann anders sein, sondern auch die Marktplatzanforderungen können anders sein. Wenn ich bei Bol gut listen und gut ranken will, dann muss ich halt einfach fast schon den Next Day Delivery liefern können. Bei Amazon, da ist es ein bisschen verzeiht, nenne ich das mal. Also da gibst du halt deine 1 bis 3 Werktage ein, können wir auch im Regelfall einhalten und dann bist du glücklich. Bei Bol ist es, hey, ich möchte es am nächsten Tag haben. Und auf diese Besonderheiten muss man in jedem Land halt eingehen, um auch in die Buybox, in die Rankings und ähnliches zu kommen.
Okay, das heißt dann mal Learning auf Besonderheiten vom Land eingehen und vor allem vom Land in den Marktplätzen. Ja, ich muss sagen, wenn wir so ein bisschen auf eFly-Perspektive schauen, ist bei uns gleich. Heißt, Frankreich ist zum Beispiel auch für uns, wenn wir es nochmal zu Frankreich haben oder zu Frankreich sprechen, auch bei uns ein sehr spannendes Land, aber wie du gesagt hast, sehr eigen. Und die Kunden sind auch sehr eigen bei den Marktplätzen. Deswegen gerade so die französischen Marktplätze ist super schwierig, da als Deutscher dann reinzukommen, auch mit Listings, mit Qualität, mit SEO, mit Galeriebildern, egal was. Deswegen, da sprichst du uns, glaube ich, sehr aus der Seele. Lass uns gern beim Thema Marktplätze bleiben. Du hast jetzt die letzten 4,5 Jahre das Marktplatzgeschehen, glaube ich, gut beobachten können. Und da gab es ja dann doch relativ viel. Das heißt, glaube ich, mit den Ländern, dann mit Amazon. Amazon hat dann weiterhin expandiert. Dann gab es einen riesen Hype, vor allem in Deutschland, um Kaufland, eBay, Otto, jetzt Bauhaus, Hornbach und Co. Der Hype ist wieder ein bisschen abgeloschen oder ist wieder weg, kann man glaube ich so sagen. Aktuell ist wieder Temu, oder was heißt wieder? Ist Temu sehr im Hype? Wie siehst du aktuell die Entwicklung der Marktplätze in Deutschland, vor allem jetzt auf die letzten 4,5 Jahre betrachtet und dann vor allem auch der Blick in die Zukunft in dem Bereich?
Ich würde sagen, sehr durchwachsen. eBay finde ich nach wie vor interessant. Temu komme ich gleich nochmal gesondert dazu und ich sehe auch noch Amazon vorneweg. Allerdings ist es keine generalistische Aussage, sondern ich muss immer prüfen, was für ein Produkt habe ich. Kann mein Produkt in dem Umfeld bestehen? Gibt es vielleicht spezialisierte Marktplätze wie, sagen wir mal, Douglas, Zalando, was auch immer, wo ich besser gelistet werden könnte? Und alleine durch das bessere Listing vielleicht mir Kosten spare, mehr höheren DB3, höheren Profit erziele. Das heißt, da sollte man immer ein bisschen drauf achten und ich glaube, das nimmt zunehmend mehr Platz ein. Amazon ist natürlich weiterhin sehr aggressiv am Markt, werden sie auch sicherlich bleiben, ist einfach die Marktstellung, die sie behalten wollen. Für Generalisten macht es immer Sinn, auf Amazon zu ranken und zu listen, auch mit Amazon DSP und ähnliches, also praktisch werbetreibend dort dann auf das Listing aktiv zu werden. Allerdings sollte man auch immer überlegen, passt meine Marke? Ich glaube, Birkenstock war das Beispiel, die sich ja rausgeklagt haben sozusagen. Die sagen, hey, wir wollen da nicht sein, weil es bei unserer Marke nicht passt. Diese Abwägung sollte man natürlich immer noch überlegen und treffen. Ich glaube, das würde erstmal so, ich nenne es mal die Old Economy der Marktplätze sozusagen sein. Und Temu ist natürlich jetzt der junge Wilde, der Angreifer. Den ich kritisch, ich sehe es zweigespalten. Ich sehe es als Chance und ich sehe das großes Risiko. Als Käufer habe ich ein enormes Risiko. Warum? Ich habe tolle Preise da. Ich habe eine gigantische Auswahl an Produkten. Aber man muss sich halt einfach bewusst sein, das ist eine Ware, die zu vermutlich deutlich über 90% aus China kommt. Kein Geheimnis, auch deutsche Unternehmen lassen China produzieren. Erstmal soweit alles gut. Aber wenn ich einen deutschen Verkäufer habe, dann kann ich immer noch davon ausgehen, okay, die Ware ist zu einem gewissen Grad geprüft worden. Ist es ein echtes CE-Zeichen? Ist es ein echtes ROHS? Und was auch immer. Also was stelle ich mir da nach Hause hin? Wo lasse ich vielleicht Kinder ran? Oder kriege ich einen Stromschlag, wenn ich das Ding einstecke? Beste Beispiel, mal so aus der Praxis. Meine Schwester hat eine Aufzuchtlampe bestellt für ihr Gewächshaus.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Und ich habe bei den Eltern zu Hause Powerline-Internet aufgebaut für das Nebengebäude. Ja, jedes Mal, das haben wir danach erst rausgefunden, jedes Mal, wenn sie die Gewächshauslampe angeschaltet hat, ist mein Powerline zusammengebrochen. Warum? Weil diese Gewächshauslampe definitiv kein ROHS und kein CE hatte, wie es sich im Nachhinein rausgestellt hat, sondern halt einfach das Stromnetz in dem Fall wirklich überlastet hat, so dass die Powerline-Internetverbindung weggesoffen ist. Musste dann jedes Mal alles neu starten. Und solche Geräte, dieses Risiko geht man einfach da ein auf, zum Teil übrigens auch auf Amazon, aber vor allem halt auch wirklich auf Marktplätzen wie Temu, sind halt einfach, da kümmert sich keiner um Schwermetalle, um Toxine, um krebserregende Sachen und ähnliches. Dieses Risiko geht man einfach mit ein für einen dafür günstigen Preis. Jetzt kommen wir zur Chance, das heißt, jetzt gehe ich als Verkäufer. Als Verkäufer haben europäische Unternehmen durchaus eine Chance. Warum? Besonders dann, wenn ich Produkte habe, die wirklich von mir selbst hergestellt sind, kein irgendwie Amazon Third-Party-Label-Thema, sondern wirklich meine Schaffenstiefe, meine Designs, meine Ausstattung, die kann ich gut verkaufen. Oder wenn ich dann vielleicht sogar etwas Einzigartiges habe. Ich habe irgendwas gelesen, ich müsste jetzt lügen, irgendeine Metzgerei oder Fleischerei, die ihre Wurstwaren auf Temu verkauft. Und damit, die müssen wohl ein Bombengeschäft damit machen. Ja, warum? Du hast fast schon ein Alleinstellungsmerkmal damit.
Ja, richtig.
Das ist Chance für dich als Händler, Risiko für dich als Kunde. Und natürlich hast du auch als Unternehmer am Ende irgendwo ein gewisses Risiko, weil du wirst einfach die Copycats und ähnliches. Aber die Copycats sind schon da. Und da geht es eher darum, was bietest du mehr, was kannst du daraus machen.
Man muss auch sagen, also ich glaube, das Thema mit dem Wurstverkäufer war wahrscheinlich auf meinem LinkedIn-Beitrag letzte Woche.
Könnte sein.
Vermute ich. Die haben tatsächlich, habe ich heute gesehen, 31.000 Einheiten verkauft. Also die sind jetzt relativ schnell hoch von 25.000 auf 31. Und da geht es auch relativ viel Richtung Flanksteaks, Richtung Spare Ribs, also absurde Wurstprodukte, wo ich mir nicht hätte erträumen können oder erhoffen können, wie auch immer, dass solche Produkte bei Temu laufen, also aber eigentlich völlig absurd. Deswegen das kurz dazu. Ich sehe es ein bisschen ähnlich, und zwar Temu hat uns jetzt eigentlich die letzten anderthalb Jahre schon jetzt nicht überrannt, aber die haben mal gezeigt, was sie da drauf haben und was da für eine Macht dahinter steckt. Auf der DMExco beim Messestand kam auch einer zu uns selber von Temu und hat auch gemeint, hey, die Temu-Mitarbeiter kriegen auch bis zu 10.000 Euro Provision und Boni, wenn die neuen Account und neuen Kunde zu Temu bringen. Deswegen sind die auch so aggressiv im Vertrieb dahinter. Ja. Temu holt jetzt auch teilweise die ganzen E-Commerce-Experten. Das heißt, ähnlich wie es die Automobilindustrie macht, holt Temu jetzt E-Commerce-Experten von Magnalisto, von Shopify, egal was. Warum? Ja, die haben ein Netzwerk, die haben Vertrauen, die kennen die Leute. Deswegen, das ist schon alles sehr durchdacht. Und wir haben am Donnerstag, am Mittwoch auch noch ein Webinar, da geht es auch ein bisschen um die Entwicklung, also jetzt am 10.12., je nachdem wann die Folge rauskommt, da geht es auch um die Entwicklung Amazon versus Temu versus Marktplätze. Das einzige Problem, das Temu noch hat, das Thema Vertrauen fehlt noch. Warum? Weil natürlich der deutsche Mittelstand aktuell sich noch erschürt vor Temu-Verkäufen, weil die sagen, hey, wir machen unsere Brand kaputt, was ja auch stimmt. Das heißt, sobald das behoben wird oder sobald die ersten Mittelständler und ersten Vertrauensunternehmen bei Temu haben, dann schauen wir mal, wie schnell es dann, was es da für einen Boost gibt, kann man vielleicht sogar sagen. Und deswegen bin ich auch ein ganz großer Fan davon, dass man sich vor allem im Jahr 26 und 27 nicht auf diesen Preiskampf einlässt. Weil bei Temu gehen zwar Umsätze, aber man geht halt sehr viel noch mehr in Preiskampf. Das heißt, meines Erachtens wird es umso wichtiger, dass man so an die 26 mehr in Richtung Brandbuilding geht, Brand Awareness, Storytelling, dass man Gesicht dazu zeigt, dass man die Story geil verpackt und vor allem, dass man auf Vertrauen geht. Das heißt, x-tausend Kunden vertrauen auf Beurer, dass man eine Community aufbaut, weil wenn ich eine Community habe, ein geiles Gefühl, wenn ich ein Produkt kaufe, dann bin ich auch bereit, mehr zu zahlen oder einen höheren VK. Ich bin ein Kunde, privater Kunde bei Day One, Arda Sacchi, das ist so ein Ultra-Triathlon-Läufer, und was die geil machen, die haben eine fette Marketing-Maschinerie außerhalb, dann haben sie Vertrauen durch bekannte Athleten und bauen natürlich durch die Day One Brand eine geile Community auf, wo jeder sagt, hey, ich gehöre zu Day One dazu. So, und jetzt kaufe ich halt einen Windbreaker statt für 20 Euro bei Temu zum Joggen, kaufe ich jetzt halt einen Windbreaker für 139 im Angebot. Und das ist nachher das, wo ich sage, das sind die Firmen, die langfristig bestehen bleiben. Fette Marketingmaschinerie, Brandbuilding, wie sagt man, Storytelling, Brandface und eine coole Community, wo jeder sagt, da möchte ich dazugehören. Und das wird meines Erachtens nachher the way to go sein, auch für die nächsten Jahre. Wie siehst du das, Michael?
Würde ich zustimmen. Zusätzlich halt wichtig als Unternehmen, verstehe den Endkunden. Wer den Endkunden nicht versteht, sondern nur auf den Single Sale geht, wird auf Temu nicht bestehen. Mhm. Und man muss einfach klar sein, wo ist der Unterschied? Wir haben halt immer noch einen Unterschied zwischen USA und Europa. Während die USA halt diese De Minimis-Regel komplett jetzt gekickt hat. Ja. Europa ziert sich ja damit immer noch. Das könnte natürlich eine wirkungsvolle Abwehr dagegen sein. Aber solange da nicht durchgegriffen wird, muss man einfach dann sich klar sein, man steht hier voll im Feuer. Und wer voll. Jetzt nicht darauf eingeht und nicht langsam agiert, hat eigentlich schon verloren. Man könnte fast schon sagen, es ist eigentlich fast schon zu spät.
Absolut. Wenn du sagst, verstehe den Endkunde, wie habt ihr das bei Beuer gemacht, verstehen den Endkunde? Das heißt, da ging es ja wahrscheinlich bei euch auch um sehr viel mit Daten auslesen. Das heißt, ihr habt euch Daten ausgelesen pro Monat, Verkäuferdaten, Altersgruppen, Zielgruppen oder was? Wie definierst du verstehe den Endkunde aus Beuers Sicht?
Ich würde sagen, oder nein, wie definiere ich es? Ich sehe es halt in mehrerer Hinsicht. Zum einen, ich fange mal von hinten an. Nach dem Kauf ist es wichtig, einen guten Kundenservice zu haben oder eine engagierte Kundenservice-Leiterin oder Leiter zu haben. Warum? Einfach das Feedback der Kunden entgegenzunehmen, zu schauen, hey, der Kunde sagt, ich komme mit der Bedienung nicht klar, was müssen wir ändern? Oder der Akku geht zu lange nicht, aber der Akku ist zu kurz, das Kabel ist zu lang, das Kabel ist zu kurz, hey, die Haptik fühlt sich schlecht an. Das ist ja alles erstmal Feedback, was ich ja in eine zukünftige Produktentwicklung stecken kann. Das heißt, ich will es jetzt gar nicht auf Beuter nutzen, sondern ich würde es gerne allgemein sagen wollen, ein guter Kundenservice sammelt das, gibt Feedback an die Produktmanager und das fließt in eine neue Generation von Produkt XYZ ein.
Geil. Das heißt, Punkt 1, Customer Care. Absolut. Customer
Care, das sehe ich jetzt so als Kundenbindung und auch wirklich Kundenerlebnis an. Dann der Kaufprozess selbst. Wo ist mein Kunde? Hier wirklich zu verstehen, wo kauft mein Kunde? Das kann online wie offline sein. Und ich muss da sein, wo mein Kunde ist. Und ich muss es ihm bitte so einfach wie möglich machen. Das heißt, ich bin da kein Fan von irgendwelchen super umständlichen Zahlungsmethoden oder so. Shopify Payments macht es einfach. PayPal noch mit dazu und dann ist man eigentlich mit dabei. Zusätzlich eine verlässliche, zuverlässige Logistik ist wichtig. Und den Fehler sehe ich durchaus bei sehr vielen Anbietern. Versuche nicht übertriebene Erwartungen in ein Produkt zu decken. Jeder versucht das Produkt immer bestmöglich darzustellen und lässt sich zu Aussagen oder zu werblichen Claims hinreißen, die halt einfach nicht halten. Und dann, das sorgt für Frust. Also kein Overpromise under deliver machen sozusagen, sondern sei auf dem Punkt und überlege dir, hält das, weil ansonsten die Retouren wirst du merken. Und dann ganz zum Schluss oder eigentlich ganz zum Anfang, je nachdem, wie man es halt dann sehen will, Produktmanagement. Wenn man halt überlegt, okay, wer ist unsere Zielgruppe? Männlich, weiblich, Altersgruppe, bla bla bla. Was haben die für Bedarf? Nehmen wir mal die Heizdecken. Gibt Wettbewerber XYZ, also Heizdecken gibt es wie Sand am Meer. Mhm. Und dann muss man halt auch sagen, okay, ist eine beige, eine graue, was auch immer Heizdecke ausreichend oder sollen wir Mut zur Farbe haben? Brauchen wir eine Heizdecke, die nur mit Kabel oder wäre vielleicht auch ein Akku gut und ähnliches? Also praktisch diese Marktdurchdringung, dieses Marktverständnis, dieses Kundenbedürfnis muss eben von hinten nach vorne, also von vorne nach hinten aufgebaut werden. Und wenn man das versteht, dann ist man eigentlich ganz gut gewappnet aus meiner Sicht.
Amen. Das hört sich sehr gut an. Und ich muss auch sagen, das ist auch zum Beispiel bei diesem Day One, was ich vorher erwähnt hatte, genauso wie du es gerade besprochen hast. Das ist auch von Customer Care, von der Bestellung auch bis zum ersten Mal tragen, an E-Mail-Funnel, an hier Bewertung, da Bewertung, gib uns dein Feedback hier. Perfekt gemacht. Qualität ist bombastisch, also wirklich richtig gut. Deswegen das nochmal kurz übergemünzt auf deine Beispiele, also wie ich das Ganze sehe. Genau, und ich glaube, wenn man so dieses Sammelsurium betrachtet an How to Build a Brand nachhaltig, so in die Richtung, dann ist da von jedem was dabei. Und wenn man das dann in der Gladiatur gut spielt, kann vor allem, um den Bogen zu spannen, kann vor allem, glaube ich, ein Temu erstmal nicht gefährlich werden. Vielleicht irgendwann auch als Chance. Es ist aber wie folgt, dass wahrscheinlich, wie gesagt, viele sich immer noch schüren, darüber zu gehen. Gerade in Kelcher, in Festool, in Beckmann, deutscher, schwäbischer Mittelstand, auch teilweise Märklin hier in Göppingen bei uns. Die werden da jetzt erstmal nicht hingehen, weil das natürlich auch die Brand komplett kaputt macht. Deswegen, um den Bogen zu spannen, ich glaube, Fluch und Segen zugleich. Für einige spannend, gerade vor allem, wenn man sich neu entdeckt und neu erfindet, wie zum Beispiel so ein Wurstbaron, der da mal kurz 31.000 Euro aus dem Boden stampft. Coole Sache, cooler Revenue Stream, aber langfristig gesehen bleibt spannend, was da abgeht. Deswegen das dazu. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, lass uns gerne noch in Richtung Amazon und Beurer schauen. Ist ja wahrscheinlich auch im Bereich D2C ein wichtiger Kanal gewesen. Du hast es schon angesprochen Richtung DSP, dass das natürlich auch ein spannendes Thema ist. War das bei euch auch ein spannendes Thema? Wart ihr im Bereich DSP aktiv bei Amazon?
Wir sind zum einen zur Erklärung als Amazon Vendor, als auch auf Amazon Seller. Ja. Wir haben in der Zusammenarbeit mit Amazon Vendor auch immer mit dem DSP und ähnliches gearbeitet. Das findet auch immer noch statt. Ich würde aber auch hier gleichzeitig eine Warnung aussprechen wollen. Jetzt nicht nur auf Beurer gemünzt, sondern global auf Unternehmen, die bei Amazon sind. Besonders Mittelständler sollten aufpassen, wie abhängig macht man sich von einem Kanal. Ich halte, was ich so manchmal im Markt sehe, für extrem kritisch, wenn man klassischer deutscher Mittelständler ist und ein Drittel der Bilanzsumme oder besser gesagt ein Drittel des Umsatzes allein und ausschließlich auf Amazon Vendor läuft. Ich meine, wir kennen die Exzesse. Also ich will jetzt nicht negativ gegen Amazon reden, bitte so in der Form nicht verstehen. Aber wenn ich jetzt eine Abhängigkeit aufgebaut habe, ich nehme jetzt mal die Rolle als Amazon ein. Kann jeder anders sehen. Aber ich würde hergehen, würde dich bei mir anfüttern wollen mit 15%. Und wenn du bei mir dann irgendwie ein Drittel deines Umsatzes bei mir machst, dann, hey, jetzt möchte ich 17,5%. Vielleicht 20%. Ich meine, das sind Themen, die muss halt einfach jeder im Hinterkopf einfach haben. Und das hat jeder, der, egal ob es Amazon ist oder jemand anders, von einem einzigen Kanal abhängig ist. Das heißt, hier ist es wichtig, Amazon ist geil, aber Amazon ist immer zum einen der eigene Anwalt, sage ich mal, und Amazon ist immer auf Seiten des Kunden und nicht auf deiner Seite als Hersteller. Das heißt, versuche eine ausgewogene Mischung dabei zu entwickeln und diese zu haben. Marketing-Mix oder Kanal-Mix in dem Fall, würde ich es eher sagen, ist extrem wichtig. Da sehe ich durchaus etliche Firmen in Deutschland, die da ein großes Konfliktpotenzial haben, dann ist mal so.
Und, ist, glaube ich. Ah ja, gerne.
Ich wollte bloß darüber, deswegen.
Was wolltest du, sorry?
Ich wollte zum DSP wieder rüber.
Ah, perfekt.
Ich habe ja durch dich gelernt, dass das DSP ja mittlerweile auch Third-Party offen ist. Also im Grunde kann man die Amazon DSP ja auch dazu verwenden, um dann vielleicht zu überlegen, nicht nur das eigene Listing auf Amazon zu pushen, sondern halt überlegen, hey, Amazon ist die weltweit größte Produktsuchmaschine. Also warum da nicht im Amazon DSP Werbung schalten und auch den Exit mitnehmen, also den Exit-Click zu meinem eigenen Webshop mitnehmen. Also ja, richtig. Nicht alles ist eine Einbahnstraße.
Ja, und ich glaube, das hatten wir damals auch beim DMX-Comp-Event. Amazon hat es ja auch mit Microsoft Advertising sich zusammengetan. Das heißt, auch da gehen sie die ersten größeren an, wo sie jetzt übernehmen, aufgrund diverser Gründe. Das heißt, Amazon möchte da immer mehr und mehr zu führenden DSP werden. Deswegen das zum Thema DSP, Punkt. Amazon hat es geöffnet, genau, das war wahrscheinlich im Q3 24, würde ich sagen, dass jetzt, wie gesagt, auch auf Webseiten, auf Shops und Co. leiten, das ist auch da, Amazon öffnet die DSP, Stichwort, die verlieren zwar vielleicht den ein oder anderen Kunde bei Amazon, aber in Summe shiften die Kunden um und ein Beurer geht dann halt mit 1 Million nicht mehr bei Google rein, sondern mit 500.000 bei Amazon DSP und mit 500.000 bei Google, und das ist natürlich für Amazon das spannendere Geschäftsmodell, wenn dieser Ad-Spend kommt, der dann vor allem vom Gewinn her viel lukrativer ist als andere.
Man braucht sich ja bloß die Amazon-Bilanz anzuschauen. Wo verdient Amazon denn Geld? Das ist nicht mit dem Verkauf eigener Produkte. Das ist Geld mit DSP, das ist Geld mit den Cloud-Lösungen, das ist Geld mit den Sellern, also mit dem Provisionsgeschäft, wo Amazon ja selbst wenig machen muss, weil die Daten sind ja da, die Basis hat man, die Plattform hat man. Lass uns melken sozusagen.
Ja, sehe ich genau gleich. Ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit, mein Ziel war es, unter 30 Minuten zu kommen bei der ersten Folge, sind wir eigentlich Punktlandung. Michael, hast du noch Abschlussworte zur ersten externen Folge nach langer Zeit?
Es hat mir viel Spaß gemacht, da zu sein. Wir tauschen uns öfters gerne auch mal aus, also immer wieder, immer weiter.
Genau.
Ja, ich freue mich, da gewesen zu sein. Danke für die Einladung.
Ich sag danke für die spannenden Insights. Michael, ich freue mich dann auf eine neue Folge, wenn es dann wieder ein Update gibt. Und danke, dass du da warst.